Mit Mama kann man jetzt nicht so lang feiern, weil die schnell müde wird. So die entzückende Frieda, die gerade ihre Volljährigkeitsparty vorbereitet. Dass Mama aber etwas weniger lang feiert, liegt daran, dass sie meist um 3 in der Früh aufsteht und sich auf die beliebteste und erfolgreichste Morningshow des deutschen Fernsehens vorbereitet. Gerade feiert sie ihr 25-jähriges Jubiläum beim Sat.1 Frühstücksfernsehen. In ihrer Sendung sind alle zu Gast, die irgendwas zu zeigen haben. Ganz gleich, ob Weltstars wie Will Smith, Harrison Ford, Jennifer Aniston, Jackie Chan, Lionel Richie, Take That, Anastasia, sowieso jeder, der in Deutschland was zu melden hat, um nur ein paar wenige der mittlerweile über 37.000 Gäste zu nennen. Marlene Lufen ist bereit, den Spieß umzudrehen und anders als sonst meine Fragen zu beantworten. Hab mich so gefreut, dass sie zugesagt hat, noch mehr gefreut, dass ich sie besuchen durfte und freue mich sehr, dass ich sie kennen darf. Was das mit dieser Freude, die sie zu multiplizieren scheint, auf sich hat, was ein Ungespräch sein soll, ihr persönlicher Umgang mit Ohnmacht und Verlust, warum sie einen Werkzeugkasten Kuscheltieren vorzieht und viele weitere ominöse Glücksspender, gerne hier mit mir und Marlene Lufen. Ich freue mich extrem in doppeltem Sinne, zum einen, dass ich gerade vor Marlene Lufen sitzen darf und zum anderen, dass sie uns sogar zu sich nach Hause eingeladen hat. Eine Riesenehre. Hallo Marlene.
Hallo, ich freue mich auch.
Marlene Lufen, eine der bekanntesten und beliebtesten Moderatorinnen Deutschlands, kann man sagen. Sie kennt ungefähr, würde ich mal fast behaupten, jeden in unserem Land, der nur ein bisschen irgendwie mal vorhatte, was zu sagen oder sagen wollte. Der oder diejenige saß schon bei ihr auf der Couch. Man kann sagen, dass das Frühstücksfernsehen schon so ein bisschen auch zu dir gehört oder umgekehrt. Du gehörst zum Frühstücksfernsehen?
Wahrscheinlich beides, ja. Also ich würde sagen, das Frühstücksfernsehen hat mich extrem geprägt und wahrscheinlich habe ich es auch geprägt.
Würde ich über die Jahre schon sagen. Ich habe mal recherchiert, die Quote des Frühstücksfernsehens. Ich denke, jeder kennt das Sat.1 Frühstücksfernsehen. Ist eigentlich das beliebteste, man muss nicht mal sagen, Privatsenderformat im deutschen Fernsehen, sondern überhaupt das beliebteste Format in ganz Deutschland. Und die Quote steigt jährlich, nicht nur seit, sondern ich glaube auch, weil Marlene Lufen dabei ist. Und das sind so die offiziellen Fakten, die man nur ganz, ganz grob zusammenfassen könnte. Ich habe mich aber gefragt, wer ist Marlene wirklich? Du kommst auch gleich zu Wort und kannst das ergänzen. Ich habe nämlich dann genau an diesem Arbeitsplatz mal nachgefragt. Und da wollte ich ein bisschen erfahren bei deinen Kolleginnen und Kollegen, wer ist denn diese Marlene Lufen wirklich? Ist sie so, wie sie wirkt oder ist das jemand ganz anderes? Und sie haben mich gerne zitieren lassen, Marlene Lufen, ich mach das nur stichwortartig, weil die Menschen hatten viel über dich zu sagen. Sie ist eine mit dem Herz am richtigen Fleck. Ein Mensch mit Haltung, was immer das ist, das werden wir heute noch erfahren. Jemand, der sich in der Lage ist, sich 100% in ein Thema zu investieren. Und dass wann immer du an Ungerechtigkeiten gerätst, dass du dann immer dabei bist, sich dafür einzusetzen und da gegen Ungerechtigkeiten anzukämpfen. Jemand sagte, dass du bereit bist oder immer wieder dafür gut bist, Denkprozesse und Veränderungen anzustoßen. Ein wirklich sehr, sehr liebevoller Mensch mit ganz sensiblen Instinkten.
Wow,
ich soll mein Gott. Soll dich auch von Daniel Boschmann grüßen. Der, muss ich sagen, hat weniger konstruktive Dinge von dir erzählt. Wie zum Beispiel, dass du statt eines Kuscheltiers früher einen Werkzeugkoffer bei dir hattest.
Das stimmt.
Das stimmt tatsächlich, aber das sagen andere über dich. Jetzt würde ich das Wort an dich übergeben. Was würdest du sagen, wer du bist oder wie würdest du dich jemandem vorstellen, der dich noch nicht kennt?
Ich bin sehr froh, dass man sich ja sehr selten noch so vorstellen muss und dann vor allem mit sehr vielen Adjektiven. Das würde mir gar nicht leicht fallen, das würde ich auch gar nicht gerne machen. Es hört sich ganz toll an, was du gerade gesagt hast. Natürlich bin ich jetzt ganz neugierig, wer das wohl ist, der diese Dinge oder die diese Dinge gesagt hat. Ich glaube...
Ich grüße dich unter anderem von Nicole und auch für die zuhörenden Menschen, die Chefin von Dienst des Frühstücksfernsehens hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert.
Also ich liebe das Frühstücksfernsehen sehr und ich liebe meine Kollegen sehr. Wir sind sehr eng miteinander verwoben, wir sind zusammengewachsen und das ist für mich auch eine Art Familie. Also jeder Mensch verbringt ja prozentual sehr viel Zeit auf der Arbeit und ich natürlich auch. Das heißt, wir sind uns sehr nah und wir kennen uns gut. Und tatsächlich ist es so, dass ich schon viele Kämpfe durchgefochten habe, wenn ich fand, dass ein Thema zu kurz kommt bei uns in der Sendung und auch mit unseren beiden oder drei männlichen meinungsstarken Chefs. Manchmal stehen wir auf und wie zwei Stiere steht man dann voreinander und kämpft dafür bestimmte Themen. Anders darzustellen, einem anderen Blickwinkel zu schenken und so. Also das ist wahrscheinlich sowieso, das ist eine Charaktereigenschaft von mir. Wahrscheinlich kann diese Eigenschaft manchmal nervig sein, aber oder anstrengend, aber.
Bist du dann stur oder dickköpfig?
Eigentlich, also stur würde ich mich nicht bezeichnen, weil ich versuche mich auch immer in die Haltung oder die Meinung des anderen reinzuversetzen. Warum ist er denn ganz anderer Meinung und warum sieht er es anders? Und dann kann ich es manchmal auch verstehen. Ja, und ich habe in so vielen Jahren Frühstücksfernsehen natürlich auch gelernt, einfach dann aufzugeben. Bestimmte Dinge sind dann vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie ich sie in dem Moment empfunden habe. Also stur bin ich nicht, aber ich bin manchmal streitfreudig, wenn mir was ganz wichtig ist.
Oha. Okay. Ich finde, wir fackeln nicht lange, wir steigen direkt intensiv ein. Das war erst die Vorstellungsrunde, liebe Leute. Aber ich wollte auch nicht lange fackeln. Ich wollte auch direkt tief einsteigen. Und wenn man dich so verfolgt und beobachtet auch in den Medien, ich musste an, wie heißt dieses lustige Entchen mit dem Ei auf dem Kopf?
Calimero.
Calimero denken. Warum bin ich so fröhlich? Und ich habe mich das auch gefragt und ich habe viel mit Hirnforschern und Neurobiologen auch zum Thema Epigenetik mich unterhalten und mich gefragt, warum sind die einen Menschen so und die anderen Menschen kommen aus schwierigen Umständen und sind trotzdem gut aufgestellt, die anderen kommen aus guten Umständen und einem guten Umfeld und denen geht's gar nicht gut in ihrem sozialen Leben. Und ein Hirnforscher hat mir auch gesagt, naja, also es prägt sich ganz maßgeblich schon in der Kindheit und Jugend, bilden sich Werte und Ideale aus, entweder durch Erfahrungen und Erlebnisse oder was die Eltern, Großeltern, was man so mitgegeben hat, oder Charakter prägt sich auch. Du hast schon selbst von deinem Charakter berichtet, wenn man in schwierige Situationen gerät und das Gehirn auch gefordert oder überfordert wird. Was würdest du sagen, welche Erfahrungen haben dich zu dem gemacht, der du bist? Ob jetzt aus der Kindheit und Jugend oder welche schwierigen Situationen musste dein Gehirn bewältigen, dass du die bist, als die man dich wahrnimmt?
Also da müsste ich wahrscheinlich jetzt ganz viel nachdenken. Ich mache es mal aus dem Bauch heraus, was
bitte
mir jetzt
gerne
einfällt. Also ich bin auf jeden Fall in einem sehr liebevollen Elternhaus groß geworden. Also meine Eltern waren irgendwie so ganz normale Eltern. Meine Mutter war eine Hausfrau, sehr schlau und trotzdem zu Hause geblieben. Mein Vater war Ingenieur.
Schließt sich nicht aus, ja.
Genau.
Vielleicht ist das sehr schlau.
Das unter Umständen schon. Mein Vater war Ingenieur und bei uns, wir haben eine Dreizimmerwohnung groß geworden in Berlin, Charlottenburg, damals noch, ne, wie das so war, in West-Berlin. Und ganz normal und sehr vertrauensvoll, liebevoll. Und ich hatte keine Angst, dass irgendwie was Schlimmes passiert. Also ich konnte, glaube ich, sowas, was man heutzutage als Resilienz bezeichnet. Also ich konnte das gut aufbauen, weil
eine Art psychische Widerstandsfähigkeit.
Genau, also
für die das nicht kennen.
Meine Schwester und die eine heavy Pubertät hatte und mein Vater, die haben sich durchaus sehr gestritten. Also bei uns flogen auch mal ein paar Kartoffel durchs Wohnzimmer. Was meine Mutter und ich immer ganz schlimm fanden, weil wir nicht so geartet sind. Aber genau, also ich bin irgendwie so mit viel Liebe groß geworden und habe enge Freundschaften in der Schule gehabt, die ich bis heute habe. Also ich habe eine eine Gruppe von Freunden aus der Schulzeit noch. Die meisten davon haben Theater mit mir gespielt. Das war so, waren so eine Theatergruppe, die dann auch danach dem Abi noch ein bisschen Schauspiel gemacht hat. Und bis heute sind wir befreundet. Und wenn sind alle in der ganzen Welt zerstreut. Die eine lebt in Neuseeland, die andere in England, die eine in München und der Rest ist irgendwie in Deutschland verstreut, Berlin und Köln jetzt. Und wir treffen uns immer noch. Und dann habe ich noch andere Freunde aus Berlin, die zu meinen engsten Freunden zählen, die auch aus der Schulzeit sind und hier. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Also irgendwann ist es ja bei Teenagern so, dass sowieso die, die Einflussnahme der Eltern von den Eltern selbst überbewertet wird. Ich erlebe das gerade selber als Mutter. Du denkst, du kannst noch so ganz viel beeinflussen, aber die, also irgendwann ist es einem besonders wichtig, wie andere Menschen über etwas denken, ne? Nachdem man das von den Eltern ja erlebt hat über viele Jahre. Und ich hatte einfach eine ganz gute Kindheit und Teenagerzeit, ohne den einen großen Bruch, würde ich sagen.
Ich habe dich neulich, weil du warst unverschämterweise, hast du dir, glaube ich, wenige Tage Urlaub gegönnt. Du sagtest, mit deinen Mädels war das noch Freundinnen aus der Schulzeit sogar?
Ja, genau.
Ach, echt?
Das waren die anderen, mit denen ich, wir haben uns durchs Weggehen kennengelernt. Also das sind auch
Party.
Wir haben getanzt früher. Also ich habe früher Jazzdance gemacht. Nachdem ich mit dem Schwimmen aufgehört habe, habe ich irgendwann Jazzdance angefangen. Und die Freundinnen, mit denen ich sozusagen in der Zeit viel verbracht habe und wir dann rausgegangen sind, viel
feiern. Ja.
Klein bisschen ab und zu sind wir immer noch manchmal am Feiern, aber
sehr gut, muss man auch.
Ja.
Ach schön, also Freundschaften pflegen, liebevolles Elternhaus.
Ja, trotzdem sind natürlich auch Dinge, also natürlich sind im Leben passieren auch Sachen, die gar nicht so einfach sind oder die zumindest einem vielleicht deutlich machen, dass das Leben auch weniger einfach sein kann. Prägend war für mich ganz sicher auch, dass ich mit einer behinderten Freundin groß geworden bin. Wir sind Tür an Tür in Berlin groß geworden, in so einem Mietshaus. Die beiden Mädels waren genauso alt wie meine Schwester und ich und wir sind einfach sehr eng miteinander groß geworden. Meine Mutter und ihre Mutter waren wirklich auch sehr eng und die ist Spastikerin und stark körperbehindert und bis heute eine enge Freundin von mir. Und dann hast du als Kind vor Augen, wie schwierig alles ist. Die war auch im gleichen, also mit mir zum gleichen Schwimmverein gegangen und er hat eine Zungenlähmung und ein Hörgerät und Brille und so. Also volles Paket, körperbehindert, aber sehr, sehr klug. Und als Kind habe ich dann auch erlebt, wie es ist. Ja, zum Kindergeburtstag war sie dann auch dabei. Und manchmal findet man es dann auch doof, weil man will dann ja vielleicht auch mal ohne. Und aber man lernt voneinander. Und ich glaube, dass mich das als Mensch auch geprägt hat.
Könnte ich mir gut vorstellen. Also alles, was ich von dir gehört und gesehen habe und wie ich dich wahrgenommen habe, fand ich bei dir was gefunden zu haben, was man sonst, ich kann es nicht pauschalisieren, aber was ich sonst auch in meiner Umgebung oftmals vermisse, eine Form von Einfühlungsvermögen und Empathie, wenn wir vielleicht im weiteren Verlauf noch was hören. Ich will dir von einem Christoph Koch erzählen, der weder mit mir verwandt noch verschwägert ist und der hat für sein Buch Sternhagel glücklich, wie ich versuchte, der zufriedenste Mensch der Welt zu werden. Dafür ist er rund um die Welt gereist, eben auf der Suche nach dem Glück. Er hat dazu Glücksforscher besucht, hat eine Lachtherapie ausprobiert und alles mögliche andere getan und hat, siehe da, tatsächlich Glücksmaßnahmen nach jahrelanger Recherche aufgestellt, die, wie er findet, in Reflexionen und Gesprächen und all seinen Erfahrungen rund um die Welt. Und siehe da, er hat Glücksmaßnahmen gefunden, die ihm die nachhaltigste Steigerung des Wohlbefindens eingebracht haben. Und da waren die drei Punkte, die da ganz oben an waren, war zum ersten, er verbrachte einige Stunden in der Woche zuerst mit einem, später zwei Senioren in einem Altersheim. Er sagt, dass die Zeit und die Gespräche mit ihnen erlebte er als nachhaltig und bereichernd und vor allem beglückend. Ich habe das mal umklammert mit dienen, helfen, Beziehung, Gemeinschaft. Zweitens, er überlegte sich jeden Abend, für was er dankbar ist. Und jetzt eine schwierige Frage, was glaubst du, war das Dritte?
Nähe, menschliche Nähe. Gut, die hat er bei den älteren Menschen gefunden.
Mhm.
Ich würde jetzt denken, Zärtlichkeit.
Zärtlichkeit hat ihn glücklich gemacht. Nicht ganz. Ich habe witzigerweise auf deinem Insta-Profil ein bisschen gestöbert und habe tatsächlich genau den dritten Punkt gefunden, den er nach seiner jahrelangen Recherche rund um den Globus gefunden hat, den du auf deiner Insta-Seite praktiziert hast und ausgelebt hast. Meintest du, du kommst jetzt drauf? Ich weiß schon, du kommst nicht drauf.
Oh Gott, jetzt, ich bin jetzt völlig auf dem falschen Trichter.
Aber ich frage trotzdem so blöd, weil...
Körperliche Betätigung vielleicht.
Körperliche Betätigung.
Also ich meine,
in könnte seinem... sein, würde ich auch sagen, dass das glücklich macht. Anima sano in corpore sanus. Gesunder Körper in gesundem Geist. Also körperliche Betätigung wichtig, aber es war es nicht. Beziehungsweise, es war es nicht ganz. Du hast es sogar sehr zelebriert und es hat nicht nur dich glücklich gemacht, wie man dir sichtlich ansieht, sondern auch die Menschen in deinem Umfeld. Also ich musste auch strahlen, als ich ein Video von dir gesehen habe, dass du sogar in Zeitlupe hast.
Um Himmels Willen, was könnte es sein?
Was könnte es sein?
In Zeitlupe auch noch. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen. Aber das
ich verrate es dir. Ne? Es war nicht das kalte Wasser. Wenn dieser Herr deprimiert oder schlecht gelaunt war, hat er einfach ein paar hundert Meter im Hopserlauf zurückgelegt.
Ah.
Und er hat sich jedes Mal gewundert darüber, dass das sofort zu guter Laune führt. Nicht nur bei sich zu guter Laune, sondern auch bei allen, die ihn beobachtet haben. Ich weiß nicht, kannst du es bestätigen, dass Hopserlauf etwas also ist, was glücklich macht?
Auf jeden Fall, glaube ich, können wir aktiv Dinge machen, die albern sind und vielleicht gar keinen richtigen Sinn haben, aber uns dann plötzlich glücklich machen, das glaube ich schon. Es ist ja so, dass man, wenn man Yoga macht, am Ende wird ja ganz oft dann gesagt, ne, schenk dir ein Lächeln, dann lächelst du und auf einmal geht's dir besser. Einfach nur, weil deine Mundwinkel sich nach oben ziehen. Und Hopserlauf, glaube ich, gehört tatsächlich auch dazu. Ich bin auf jeden Fall jemand, der sich auspowern muss. Und zwar nicht jetzt nur, indem ich würde nie im Leben einen Marathon laufen wollen oder irgendwelche Grenzen nochmal angehen wollen, aber einfach rumhampeln. Ich glaube, ich muss rumhampeln ab und zu.
Rumhampeln. Das ist eine interessante Assoziation. Es sollte auch mal einen Marathon im Hopserlauf geben. Das würde ich mir sogar anschauen. Danach ist man wahrscheinlich, hat man eine Überdosis an Glück inhaliert.
Wann habe ich denn um Himmels Willen Hopserlauf gepostet, frage ich mich gerade, aber...
Du hast einen Hopserlauf in so einem Blumenfeld.
Ach so, gepostet. ja, stimmt. Das war auch mit besagten Freunden. Das war der Urlaub mit besagten Freunden, mit denen ich früher sehr intensiv feiern war und wir waren in Südfrankreich alle zu 14 übrigens. Das ist eigentlich auch, das ist für mich ein Moment großen Glücks gewesen. Wir waren
Hopserlauf zu 14?
Nee, zu 14 in einem Haus, was man als eine etwas bessere Jugendherberge bezeichnen könnte. Es war eigentlich ein Schloss, so der Seitentrakt von einem Schloss und das konnte man...
Frau Lufen im Schloss.
Ja, natürlich. Genau, klingt sehr gut. Mhm. Es ist aber wirklich eher sehr einfach gewesen und wir haben uns Zimmer geteilt und also zu dritt, zu viert und Bäder sowieso und es fühlte sich an, wie man es früher gemacht hat, ne? So wenn man im Skiurlaub war mit 18, 19, 20. Und gerade diese Art des sehr einfachen Urlaubs und Gemeinschaft und zusammen kochen und morgens alle schlafen, solange sie wollen und dann macht einer Frühstück und das Frühstück geht über 2-3 Stunden. Es war wirklich eine der schönsten Wochen, die ich seit langem verbracht habe.
Klingt herrlich. Mhm. Und da kam das Hopserlauf-Video zustande. Ich war total begeistert und ich kann es bestätigen, ich musste echt so strahlen, als ich diese Hopserlauf-hüpfende Dame durchs Blumenfeld springen sah und musste halt sofort an diesen Herrn denken, der jahrelang auf die Reise geht, rund um die Welt und zu der Erkenntnis kommt, dass das einen glücklich macht und du hast es irgendwie schon instinktiv erfasst, wie auch eine deiner Kolleginnen schon anmerkte, die Frau hat gute Instinkte. Die nächste Frage hast du mir schon zum Teil eigentlich beantwortet, aber vielleicht kannst du es noch ergänzen. Und zwar ist mir das Und ich glaube, vielen Leuten in unserem Land, deswegen wurdest du in viele Talkshows auch eingeladen, aufgefallen, dass du irgendwie ein, wie ich finde, über die Verhältnis nicht nur sympathisches, sondern gut ausgeprägtes Einfühlungsvermögen hast. Du hast es schon erwähnt, du bist auch Schirmherrin der integrativen Sportgruppen des Turnvereins in Schiefbahn. Wo ist denn das?
Bei Düsseldorf.
Bei Düsseldorf. Mhm. Also hier in der Nähe.
In der Nähe, genau.
Mhm. Schon seit deiner Jugend, habe ich gelesen.
Richtig? Also seit meiner Jugend bin ich so im früher nannte sich Behindertensport, jetzt sagt man integrativem Sport, was einfach auch ein besserer Begriff ist. Für diesen Verein bin ich seit Pi mal Daumen 15 Jahren. Also sie haben mir einfach damals eine E-Mail geschrieben. Und ich glaube, es war noch ein echter Brief. So lange ist es schon. Der war so herzzerreißend und haben sozusagen um Unterstützung gebeten. Und ich habe für mich, als ich dann irgendwann eine öffentliche Person geworden bin, so gedacht, also in dem Bereich, im Zusammenleben mit Menschen mit und ohne Behinderung, kenne ich mich ganz gut aus. Mhm. Weil ich diese Freundin habe, Anja heißt sie, und ihre Schwester war eben nicht behindert, ist es bis heute nicht. Aber sie hat halt auch natürlich, also in ihrem Leben war das natürlich auch prägend, dass die Schwester so stark körperbehindert war und immer, es zum einen ist es so, jeder hat immer geguckt und auch die Schwester musste damit natürlich irgendwie umgehen lernen. Ja, und da habe ich, glaube ich, einfach sowas wie eine gute Fähigkeit entwickelt, damit gut umgehen zu können. Einfühlungsvermögen ist das ja auch. Und als ich dann diese Bitte bekam, habe ich gedacht, okay, dem Verein kann ich vielleicht wirklich was Gutes tun oder was in irgendeiner Weise hilfreich sein. Und so ist es bis heute. Und es ist eigentlich eine sehr schöne Verbindung.
Ehrlich. Klingt spannend. Jetzt hast du das Reisen angesprochen. Du warst auch viel in den USA und auch viel um die Welt herum unterwegs. Wie hieß das Projekt um die Erde? Ich glaube ganz einfach Project Earth. Mhm, richtig?
Stimmt, 10 Jahre her.
Echt schon 10 Jahre her? Okay. In dem Video siehst du so aus wie jetzt. Ich reise auch sehr gerne und viel. Ich bin dann oftmals irgendwie ernüchtert. Ob dem ganzen Leid auf der Welt, dem ich dann gegenüberstehe. Ich habe mir dein Reisevideo sehr gerne angeschaut, wie du in Tansania in dem dunklen Haus oder in dem dunklen Hotel sitzt, weil einfach gar kein Strom da ist. Und ja, ich bin da manchmal, wie gesagt, ohnmächtig und manchmal auch wütend, wenn ich das in Relation zu unserem Land sehe, wo so eine immens hohe Leid-Klagedifferenz vorherrscht. Ich weiß nicht, du kennst das bestimmt, oder? Wie gehst du damit um, mit dieser Ohnmacht und damit, dass wir eben leider nicht alles verbessern können, was wir gerne verbessern würden?
Ja, das ist irgendwie so die große Herausforderung im Leben, finde ich. Ne? Mhm. Also zum einen so eine Waage zu finden zwischen eigenem Glück empfinden und das Leben genießen und auch natürlich Dinge genießen, die man sich ermöglichen kann. Und zum anderen diese Verantwortung und dieses Wissen darum, dass es so ungerecht verteilt ist auf der Welt und natürlich auch zwischen Menschen. Also selbst meine Nachbarin könnte ja unter Umständen ein viel schwereres Leben haben. Ich habe es dann ja in der Kindheit erlebt als man selber. Und das finde ich wirklich manchmal phasenweise unheimlich schwer.
Ja.
Ich versuche es dann so zu machen, ich versuche sowieso sehr viele Dinge aus dem Bauch heraus zu machen. Und das mache ich auch in dem Bereich. Also ich versuche mich zu engagieren ich mache das, was mir wichtig ist. Mhm. Und das stecke ich dann auch manchmal ganz viel Energie und Herz und Tränen oder was auch immer rein und auch Geld. Und dann kann ich allerdings auch es sehr genießen, zum Beispiel mit meinen Freunden im Urlaub zu sein und, was weiß ich, 5 Grad sein zu lassen. Oder, ja, aber es ist eben, also Politik ist ja so eine Sache, die uns alle verbindet im Moment. Also wir sind ja eine sehr politische Gesellschaft, was ja auch was Tolles ist. Ne? Also junge Menschen engagieren sich viel mehr politisch oder bilden eine stärkere politische Haltung aus, als ich würde sagen vor 10 Jahren, weil man da irgendwie nicht so das Gefühl hatte, man muss ständig über irgendwas nachdenken. Jetzt muss man ständig über was nachdenken. Und ich empfinde das was Gutes und habe kurz vor der Wahl auch das deutlich gemacht, dass für mich sozusagen an eins steht, dass wir ein sozial gerechteres Land werden müssen, ja, dass wir alle davon profitieren, wenn es allen etwas besser geht. Und zumal die, die wohlhabend sind oder sehr reich sind, und ich meine, ich würde mich auch als wohlhabend bezeichnen, weil ich einfach einen Job habe, der, wo ich gut verdienen darf. Und das schon seit einigen Jahren und habe im Moment überhaupt keine finanziellen Sorgen, was ich auch mal hatte. Auf jeden Fall. Als die Kinder kleiner waren, war es so, dass man auch irgendwie manchmal nicht so richtig wusste, wie es klappen soll. Und das ist eigentlich die Basis für alle anderen Entscheidungen. Also Menschen, die sich kaum das Essen am Ende des Monats leisten können, werden sich weniger Gedanken darum machen, was sie fürs Klima unternehmen können, weil sie ganz andere Sorgen haben. Und mein Wunsch war es zu sagen, wir müssen vor allem soziale Gerechtigkeit herstellen in unserer Gesellschaft und dann geht das andere auch leichter.
Ja. Man merkt schnell, also auch im Gespräch jetzt, dass du dich ruckzuck für so viele Themen auch begeistern kannst. Sei es soziale Gerechtigkeit, Politik oder auch Urlaub oder auch Freundschaft oder auch Familie.
Ich weiß jetzt nicht, ob das... Entschuldige, ich bin offensichtlich sehr leidenschaftlich geworden mit meinen Argumenten.
Ja, ich finde das super. Ich wollte auf diese Begeisterungsfähigkeit zu sprechen kommen. Das ist mir auch schon vor unserem Gespräch aufgefallen. Mich würde jetzt aber mal interessieren, das ist vielleicht ein bisschen eine provozierende Frage auch. Du machst deinen Beruf leidenschaftlich, das sieht man dir an. Du versprichst da viel Begeisterungsfähigkeit und wirst aber mit den unterschiedlichsten Themen konfrontiert. Aber mich würde mal interessieren, wenn da auch Themen an dich herangetragen werden, wo du dich vermeintlich auch als eine Art Dienstleisterin fühlst, nerven dich manchmal auch Themen? Du hast es schon angedeutet zu Beginn, dass du dich dann einsetzt, wenn dir ein Thema zu kurz kommt. Wie ist das mit Themen, die du findest, die könnten eigentlich nicht nur kürzer kommen, sondern gar nicht? Gibt's sowas?
Also im Frühstücksfernsehen gibt's definitiv Themen, die ich umschiffe, weil sie mich einfach nicht interessieren. Aha. Zum Beispiel die neuesten Games. Ich habe kein einziges Mal in meinem Leben mit dem Gameboy gespielt und bis heute hat es sich nicht geändert. Mich interessiert es einfach nicht. Ich habe kein besonderes Talent in diesem Bereich. Mich interessiert dieser Bereich der Technik wirklich gar nicht. Es macht mir auch gar keine Freude. Also natürlich habe ich irgendwie auch mal an der PlayStation gesessen, wenn meine Kinder der Meinung waren, sie wollten mir es mal nahe bringen. Das haben sie aber nach 3 Minuten aufgegeben, weil ich kann es einfach nicht nachfühlen. Es ist für mich für sowas von vergeudete Zeit. Und so Themen versuche ich zu vermeiden.
Aha. Aber trotzdem musst du es manchmal machen. Ist ja auch deine Arbeit. Und ich frage mich, wie schaffst du es dann? Du hast so begeisterungsmultiplizierend rüberbringen kannst oder welche Frage dem eigentlich zugrunde liegt, ist, wie kann man sich für Dinge begeistern, die uns eigentlich gerade nicht begeistern?
Also hast du da was Spezielles im Blick, wo du mich beobachtet hast und gedacht, das tut sie doch jetzt nur so, das würde mich jetzt interessieren.
Nee, ich habe nichts Spezielles im Blick, aber wenn ich das Frühstücksfernsehen so anschaue und ich war total beeindruckt, also sage ich an der Stelle, ich war ja auch schon, durfte dein Gast sein und ich war beeindruckt, dann geht es halt plötzlich intensiv um ein Thema und dann geht es halt in wenigen Sekunden, ist super tough durchgetaktet um ein ganz anderes Thema und man war dann, ich lass mich kurz überlegen, das war, also ich denke mal, ihr habt übers Hochwasser berichtet jetzt als Beispiel und da ging es ja schon um Schicksal und dann geht es im nächsten Moment, ich will jetzt es auch nicht despektierlich sagen, geht es aber dann plötzlich wieder um
das Liebesleben der Kardashians.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Wie kriegst du das hin?
Ja, gut. Ich meine, ich mache es seit 25 Jahren. Ja. Die Sendung ist 4,5 Stunden. Wenn du entweder nur die Kardashians oder nur Hochwasser hättest, würdest du dich einbuddeln.
Ja.
Und der Mensch ist ja so. Also wir im Privatleben wären ja auch so. Wir können uns vielleicht über was ganz Trauriges unterhalten und danach macht einer einen blöden Witz und man lacht Tränen. So ist der Mensch. Deswegen geht man nach Beerdigungen auch zusammen essen und oftmals wird ja bei diesen Festivitäten danach auch gelacht, weil wir das so brauchen. Also wir brauchen auch in schwierigen Zeiten Ablenkung. Und ich würde mal sagen, eine Charaktereigenschaft von mir ist ausgesprochene Albernheit.
Ah, also
Ja, ich kann schon immer sehr über die dümmsten Witze und die albernsten Situationen herzhaft lachen und kriege auch dann Lachanfälle, die ich gar nicht wieder einfangen kann. Und das hat mir natürlich in meinem Leben auch geholfen.
Okay.
Sehr häufig. Und hilft mir auch, dann den schmalen Grat zu finden in unserer Sendung. Das ist bestimmt auch ein ganz bisschen Technik, ja, also dass ich jetzt praktisch, wenn ich jetzt von einem Gespräch, wo man vielleicht wirklich super emotional war oder was sehr Trauriges gehört hat.
Danach suche ich jetzt eigentlich nach dieser Technik.
Nach der Technik.
Mhm.
Also ich würde nicht sagen, dass ich die mir angeeignet habe, sondern dass sie sich so entwickelt hat. Ich versuche einfach emotional die Situation abzuschließen und man rappelt sich einmal so körperlich zusammen und ändert vielleicht auch den Tonfall und im Zweifel sage ich dann auch sowas, was bei Moderationscoachings nicht unbedingt gern gesehen wird, so von wegen so, wir machen jetzt mal einen Cut und es geht um ein ganz anderes Thema, aber ist auch wichtig.
Okay.
Im Zweifel ist das aber für mich trotzdem, fühlt sich das dann trotzdem besser an, wenn ich es nicht anders hinkriege. Manchmal reicht auch einfach nur die veränderte Stimmlage, aber
so.
Das mache ich aus dem Bauch heraus.
Ich bleib noch einmal eine letzte Frage zum Frühstücksfernsehen, was ich mich gefragt habe, und zwar hast du viele Gäste, brauchen wir nicht drum rumdrehen, reden, die was verkaufen wollen. Weiß ich, weil das mir natürlich auch schon so ginge, beziehungsweise ich war zuletzt bei dir, durfte ich ein schönes Kinderbuch mitbringen und vorstellen. Da mache ich, unterbreche ich mich selber insofern. Da geht es nämlich um das Kuscheltierkommando. Warum hattest du kein Kuscheltier, sondern ein Werkzeugkasten, wie uns dein Kollege Herr Boschmann verraten hat?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe nie in meiner Kindheit zu einem Kuscheltier ein besonders enges Verhältnis aufgebaut.
Aber zum Werkzeug.
Aber ja, sagen wir mal so, ich bin ein sehr kuscheliger Mensch. Ich bin zum Beispiel immer in das Bett meiner Schwester gekrabbelt.
Mit dem Schraubenschlüssel?
Das kann ich unterscheiden. Ich habe gerne mit dem Werkzeugkasten gespielt und war irgendwie so. Ich hatte noch was viel Schlimmeres. Ich hatte ein Plastikmaschinengewehr, was so dieses Geräusch abgegeben hat.
Können wir das schneiden?
ich sag's, wie es ist. Und das fand ich irgendwie auch interessant, ohne dass ich ein martialisches Kind war. Überhaupt nicht. Aber dieses Teil hatte ich auf jeden Fall in meiner Spielekiste.
Mhm.
Und gekuschelt habe ich bei meiner Schwester gerne oder überhaupt mit anderen Menschen. Und durfte aber bei meiner großen Schwester immer nur ans Fußende. Das heißt, jeden Abend, wir haben das Zimmer geteilt, obwohl wir 4 Jahre unterschiedlich alt sind, jeden Abend habe ich sie gefragt, darf ich in dein Bettchen? Aber nur ans Fußende.
Wie bitte?
Ja, dafür schämt sie sich heute. Wir haben ein sehr enges Verhältnis, aber so war's. Also gekuschelt habe ich schon, aber nicht mit irgendeinem Kuscheltier.
Okay. Ja, vielen Dank. Da hoffe ich, dass ich im nächsten Gespräch mal mit deiner Schwester sprechen kann, was das mit ihren Füßen auf sich hat.
Sie wollte von ihrer kleinen Schwester einfach nur nicht genervt werden.
Ach so,
sie hat eigentlich gerne ihren Raum, also ganz anders als ich, könnte immer ganz, also ich kann sehr eng mit Menschen sein. Ja, ich brauche auch körperliche Nähe und liebe das. Und meine Schwester hat auch gerne ein bisschen Platz für sich und braucht ihre Zeit und hat auch unheimlich gerne mal ein Wochenende ganz für sich. Brauche ich zum Beispiel auch nicht. Kann eigentlich immer mit anderen zusammen sein. Und deswegen hat sie es nur aus Liebe zu ihrer kleinen Schwester gemacht, mich überhaupt in ihr Bett zu lassen. Und wenn, dann halt nur entweder, wenn du mich kraulst, oder beides kraulen und dann aber nur ans Fußende. So war das bei uns.
Also doch ein unterm Strich ein Liebesbeweis.
Ja.
Wie schön. Ich wollte aber gar nicht jetzt über Kuschelfüße und Werkzeug sprechen, sondern um die Gäste, die was verkaufen wollen. Merkst du das ziemlich schnell, wenn da jemand ist, der einfach nur Fließband sein Ding durchzieht, rein, raus, runter, rauf, das gehört jetzt halt dazu und ist Mittel zum Zweck, hier zu sein? Oder wenn jemand auch nach einer wahrhaften Begegnung interessiert ist, merkst du das?
Das merke ich total. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die mich auch mal richtig ärgerlich machen kann. Also wenn ich merke, dass mein Gegenüber auf die eigentlichen Fragen gar nicht antwortet, sondern nur ein Verkaufsgespräch führt und unterbringt, was er sich vorher überlegt hat, was ganz wichtig ist, und 17 Mal das Buch oder was auch immer promotet, dann nervt mich das, weil natürlich wollen sehr, sehr viele Menschen bei uns im Frühstücksfernsehen ihre Produkte vorstellen. Das kann ein Podcast sein, eine neue Platte, ein Buch, ein neuer Film, und das gegenseitige Agreement muss sein, dass ich so gut wie möglich vorbereitet bin und interessiert frage, und dass da auch interessante Sachen kommen, weil unsere Zuschauer gucken ja nicht die Sendung, weil sie unbedingt ein Buch kaufen wollten, sondern weil sie an Menschen interessiert sind und an der Geschichte interessiert sind. Und jemand, der ein Buch über, was weiß ich, die Überquerung eines wilden Flusses geschrieben hat, dann soll der mir von der Überquerung erzählen und nicht davon, wie es war, das Buch geschrieben zu haben. Und das ist mir schon sehr häufig passiert. Und da kann ich richtig angesägt sein, muss ich gestehen.
Das wäre nämlich schon meine nächste Frage. Wie begegnest du dann nämlich so jemandem, der das nur als Fließbandmittel zum Zweck sieht? Wie gehst du dann damit um?
Also ich glaube, es ist schon alles vorgekommen. Also ich habe ein Gespräch nach 2,5, 3 Minuten beendet und das auch durch die Blume so begründet.
Wirklich? Das habe ich nicht gefunden.
Warte mal, lass mich mal überlegen, ob mir einfällt, wer das gewesen sein könnte.
Na, wir wollen jetzt auch niemand.
Nee, genau. Also ich würde sowieso keinen Namen sagen, aber sowas kommt vor. Ich weiß zum Beispiel auch von jemand, die bei uns gesessen hat und alle ihre Veröffentlichungen, die sie so
jemals hatte
oder gerade parallel hat, von irgendwie ein Kochbuch über unterschiedlichste Dinge und auf keine meiner Fragen richtig geantwortet hat, sondern alle diese Dinge nur immer so mit so einem und jetzt wollte ich dir ja noch das erzählen. Also um ehrlich zu sein, ich brauche diesen Gast nicht mehr bei mir in der Sendung, und das ist dann die Konsequenz, die nach dem direkten Zusammenspiel passiert, die wird einfach nicht mehr eingeladen.
Ah, da hast du unmittelbaren Einfluss drauf.
Also das sieht meistens dann die Redaktion genauso, weil da ist, also unsere Redaktionsleitung ist da auch ganz, ganz angepiekst, wenn jemand respektlos mit uns umgeht. Also es ist ja, ne, es ist ja wie alles im Leben ein Geben und Nehmen, und sehr viele wollen etwas vorstellen, weil natürlich das auch enorm den Verkauf in die Höhe treibt, wenn man das im Fernsehen mal zeigen kann. Und das ist ja auch verständlich, das würde jeder andere genauso machen. Und dann muss einfach der Deal der sein, dass du dann, wenn du in der Sendung bist, einfach ganz toll mitmachst und den Spaß mitmachst und auf die Fragen echt antwortest und so. Und da habe ich sehr häufig beobachtet, dass große Stars oder Menschen und oder Menschen, die eine starke Persönlichkeit haben, die machen alles mit, die sind toll, die lassen sich ein auf die Situation, und Menschen, die vielleicht noch nicht so erfahren sind und ganz unsicher sind und auch vielleicht gar nicht so wahnsinnig erfolgreich, die machen einem das Leben schwer und sind dann irgendwie auch nicht so gut, schaden sich vor allem selber.
Authentisch, ein Stichwort unserer Zeit. Jetzt muss ich mich krampfhaft zurückerinnern, ob ich mich damals gut benommen habe.
Doch, hast du.
Aber ich kann es auf jeden Fall, ich mag das sehr, dass du von uns sprichst, weil das kommt immer wieder drin vor, auch der Begriff, dass wir eine kleine Familie sind oder ihr eine kleine Familie seid beim Frühstücksfernsehen, und da wohl scheinbar auch einer für den anderen einsteht, aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
Ich wollte das noch vielleicht einmal ganz kurz erklären. Damit ist nicht gemeint, dass jemand, und das ist auch so ein ganz übler Satz, der bei uns in der Branche existiert, abliefern muss, ja. Weil wenn man diesen Druck empfindet, man kommt an, ob man jetzt ein Comedian ist oder einfach ein Schauspieler, der von seinem Film erzählt oder du von deinem Buch oder jetzt von dem Podcast vielleicht irgendwann erzählen wirst, dann geht es nicht darum, dass der jetzt irgendwie jede Sekunde top genutzt hat und abgeliefert hat oder auch irgendwie Sachen mitmachen muss, die er jetzt gerade nicht fühlt. Einfach echt sein und sich auf die Situation einlassen, das würde ich sagen, ist vielleicht ein guter Rat für alle, die in eine Sendung kommen, ja, dass man als authentischer Mensch da sitzt und nicht diese 4, 5, 6 Minuten nutzt, um maximal Werbung zu betreiben für die eigenen Projekte.
Puh, das ist ein schöner Rat. Einfach echt sein. Hm. Ich muss sagen, ich war ja prozentual, bin ich jetzt hier, glaube ich, 0,1% auf dieser Seite, dass ich auch mal nicht nur der Befragte bin, sondern auch Fragen stellen darf. Und ich habe das Jahr eigentlich ein Jahrzehnt lang gemacht und habe einfach immer darauf losgequatscht, was mir so einfiel und kam von einem ins nächste und oft auch nicht auf den Punkt. Und dann habe ich, nach 10 Jahren kam ich mir auf die Idee, okay, jetzt hole ich mir mal Rat, wie macht man das eigentlich richtig? Zum ersten Mal so ein Medientraining eingeholt und eigentlich war genau das dann leider die Devise, stelle ich jetzt rückblickend fest, leider die Devise, naja, du hast nur 5 bis 6 Minuten und egal, was du gefragt wirst, sag das, was du sagen willst, wie ein Politiker, egal was er gefragt wird, er beantwortet eh sein Ding.
Ich bin sowieso sehr skeptisch, was solche Coachings angeht, ja. Aber vielleicht ist es ja ein klein bisschen eine Mischung, also sich ein paar gute Sätze zu überlegen in Vorbereitung auf so ein Gespräch, wenn man jetzt über sein Buch oder was auch immer, auch politisch, ne, wenn man irgendwie eine Message hat und sich zu überlegen, wie möchte ich es formulieren, was kann ich sagen, das ist bestimmt richtig. Aber deswegen erleben wir ja in den politischen Talkshows ja oft ein Ungespräch.
Monolog.
Ja, und wo irgendwie gar kein Mehrwert rauskommt, weil alle eigentlich nur unbedingt eine Schlagzeile produzieren wollen oder halt die vorgefertigten Sätze abliefern.
Ein Ungespräch. Ich danke dir für diese Wortschöpfung. Wir beide saßen zuletzt zusammen bei RTL, kann man sagen, Konkurrenzsender.
War das so? Ich glaube, es war bei uns, Z1.
Wirklich?
Mhm. Die Jahrhundertflut-Sendung?
Ach du Schreck. Ich glaube, es war die RTL-Spendengala.
Vielleicht warst du bei beiden, aber ich war nur bei der von Z1.
War das die Z1-Spendengala? Ja. Gut, dass wir hier schneiden können an dieser Stelle. Oder wir lassen es einfach drin und lassen meine Schmach. Gut, also zuletzt saßen wir zusammen bei einer Spendengala am Spendentelefon. Und auch wenn ich jetzt oder wir oder überwiegend ich vielleicht schon ein bisschen gelästert habe über viel Genörgel und Gemecker in unserem Land oder mangelndes Einfühlungsvermögen, dann hat man spätestens da gemerkt, dass es eine kollektive Anteilnahme in unserem Land gab. Und ich bin immer dann irgendwie berührt und freue mich sogar, wenn sowas zu spüren ist, wenn man kollektiv Anteil nimmt. Das ist dann durch die Flutkatastrophe gewesen. Manchmal auch beim Tod von einer bekannten Persönlichkeit. Ein langjähriger, guter Kollege von dir oder wie du selbst auch sagst, Freund und Seelenverwandter, Jan Hahn, ist im Alter von 47 Jahren verstorben. Du hast sehr, sehr wertschätzende, liebevolle Worte gefunden. Mich würde interessieren und wahrscheinlich auch viele der zuhörenden Menschen, was hat dich getröstet oder was hat dir Halt gegeben?
Irgendwie ist auf jeden Fall in den letzten 2 Jahren in meinem Leben ziemlich viel Dramatisches passiert. Das ist so. Ich glaube, es ist bei sehr vielen Menschen in den letzten 2 Jahren, sogar unabhängig von Corona, einfach. Ich habe so das Gefühl, es sind einfach sehr dramatische Jahre. Und das ist in meinem Freundeskreis ganz extrem so. Oh, es passieren die fürchterlichsten Dinge zum Teil. Und es war einfach wirklich schwer mitzuerleben, wenn man jemanden so gerne hat und so nah ist und merkt, wie furchtbar die Verzweiflung ist. Mhm. Vielleicht. Ja, also wahrscheinlich kann es jeder, der jetzt zuhört, irgendwie nachfühlen, weil die meisten Menschen haben schon mal Verlust erlebt. Und
oder auch müssen über kurz oder lang Verlust erleben.
Genau.
Wenn du sagst, es ist gerade für alle Leute heftig, was gibt dir Freude oder was richtet dich wieder auf, was lässt dich aufstehen, warum stehst du gerne morgen auf, warum bist du trotzdem die Marlene Lufen, die man draußen kennt, die so strahlt und Leute und die nicht nur begeistert ist, sondern rückwirkend oder wechselwirkend Leute begeistert.
Also ich glaube schon, dass ich grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch bin und eine fröhliche Natur habe, so grundsätzlich. Mhm. Ich bin auch sehr viel traurig gewesen in diesen letzten 2 Jahren aus unterschiedlichen Gründen und musste damit klarkommen, dass plötzlich es sich nicht mehr ganz so leicht anfühlte, morgens wach zu werden und so den Tag zu überstehen. Und da hilft mir natürlich eine liebevolle Familie und mein Freundeskreis. Es hilft aber auch noch ein Rat, den mir eine wahnsinnig gute Freundin gegeben hat, Kinderärztin, die mir damals gesagt, die sich viel mit dem Gehirn beschäftigt hat und die mir den Rat gegeben hat, also man kann sich ja sehr reinreißen in eine bestimmte Denkweise. Also entweder natürlich passiert mir das, weil ist ja klar, natürlich bin ich diejenige, die jetzt hier das und das erlebt oder so. Ne? So sind so Denkmuster, die man ja vielleicht auch mal irgendwann hatte. Dazu neige ich nicht grundsätzlich, aber auf jeden Fall gab es Situationen, wo ich dachte, ja, jetzt auch noch diese Scheiße.
Du kannst dich gut einfühlen, also auch in nicht so schöne Sachen.
Auch in nicht so schöne Sachen, genau. Und sie hat mir den Rat gegeben, hol jetzt dir bloß nicht von immer all deinen Freunden nochmal eine Bestätigung, dass es aber auch wirklich eine blöde Situation ist und so richtig mies, sondern beschäftige dein Gehirn mit anderen Dingen. Mhm. Lenke das Gehirn mit schönen Dingen ab. Also self-fulfilling prophecy. Mach was Schönes draus und dann wirst du hinterher denken, ach, das war ja ganz schön. Einfach, weil man es gemacht hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Rat, der mir sehr geholfen hat, als ich so ein bisschen durch Krisen musste in den letzten Jahren. Und wir beeinflussen ja unser Leben extrem, wie wir über Dinge denken.
Wer sonst,
ja. Ja, wie wir über unseren Job denken. Gehen wir da hin und denken, ach, wieder der gleiche Mist und das frühe Aufstehen und die Kollegin oder den Kollegen kann ich sowieso nicht leiden, jetzt sagt er wieder das und das. Oder versuche ich, und das ist eher so meine Haltung, ich versuche es zu gestalten, mir sind auch manchmal Sachen nicht so angenehm oder so, aber ich versuche es dann zu gestalten, dass es besser ist. Mhm. Und das mache ich in meinem Job und das versuche ich auch hier zu Hause zu machen. Mit Teenagern ist es auch manchmal herausfordernd, ne? Die haben so Phasen, dann
wieso?
Nerven sie wahnsinnig. So. Oder was weiß ich, die ganze Bandbreite, was man so als Eltern erlebt, habe ich auch erlebt, ne? Und dann kannst du man kann irgendwie auch nur noch streiten zu Hause oder versuchen, Lösungen zu finden oder es irgendwie zu gestalten. Und das Familienleben gestalte ich irgendwie auch und versuche, es einfach gut hinzukriegen.
Selbst gestalten und gut hinkriegen ist klingt wahrscheinlich leichter, als es in der Praxis manchmal ist. Ich habe es jetzt heute schon oft angesprochen. Du strahlst so viel Freude aus und machst, ja, kann man sagen, bist du in der Unterhaltungsbranche, ist dein Ding auch, oder? Und schenkst den Menschen viel Freude, so dass nahelegen würde, das ist das auch, warum du das tust, um den Menschen, um die Menschen aus ihrem Alltag rauszureißen und die Menschen mal auch abzulenken, auf eine positive Art und Weise ablenken, wie du es vielleicht bei dir selbst auch praktizierst. Mich würde aber interessieren, das ist so die Außenwahrnehmung, wie ich das wahrnehme. Warum tust du, was du tust, wirklich?
Also ich würde sagen, ich sehe bei Menschen eher das Gute. Mhm. Grundsätzlich.
Okay.
Und das bewirkt, dass ich viel Schönes sehe. Also auch bei etwas schwierigeren Charakteren sehe ich dann etwas, was ich vielleicht ganz bewundernswert finde oder toll finde und würde das dann auch verstärken oder sagen. Also so ticke ich irgendwie. Manchmal kann man auch diagnostizieren, dass es vielleicht naiv ist oder auch ein bisschen sehr optimistisch, wenn man glaubt, die und die Person oder die und die Situation wird sich zum Guten wenden. Aber ich sehe das halt so und ich glaube daran. Und deswegen passieren manchmal, glaube ich, in meinem Leben auch wirklich wahnsinnig schöne Dinge, weil ich einfach dran geglaubt habe.
Herrlich. Und ist es, ich glaube das auch, dass in jedem irgendwo was Gutes steckt und dass wir manchmal viel zu schnell urteilen und verurteilen über die Menschen, ohne den Kontext und die Hintergründe zu kennen, oftmals sehr traurig. Ja, habe aber trotzdem Streitgespräche mit sehr guten, besten Freunden darüber, weil ich glaube auch, dass auch in jedem Menschen was Böses und was Ungutes steckt von Jugend auf. Glaubst du das auch?
Ach, bestimmt, auf jeden Fall. Also, das, ja, klar, wenn es was Gutes gibt, gibt es auch was Schlechtes.
Sehr gut, ich wollte mich nur bestätigt
werden. Was wäre denn dein Schlechtes? Was ist eine schlechte Charaktereigenschaft von dir?
Ach, das ist super, wenn du mich so fragst. Musste man ja früher bei so Bewerbungsgesprächen so pseudo-schlechte Sachen finden, die eigentlich gut sind. Also das Negative an mir ist, ich bin sehr pünktlich.
Ja, ich bin sehr ehrgeizig.
Ich bin sehr ehrgeizig.
Perfektionistisch.
Und genau. Das sind wirklich meine größten Schwachstellen.
Ja, bin ich alles nicht, das hätte ich schon mal gar nicht anbringen können.
Ich leider auch nicht. Zu früh ist auch. Und pünktlich ist eher meine Devise.
Mhm. Nicht zu perfektionistisch zu sein, ist, glaube ich, auch ein Glücksspender übrigens.
Mhm. Ein Glücksspender, nicht zu perfektionistisch zu sein, also Mut zu Nicht-Perfektem.
Genau. Also, weil das würde ich sogar als eine Art Mantra so bezeichnen. Ja. Weil wenn du so lange wartest, bis du in einem Bereich perfekt bist, wirst du es sehr wahrscheinlich niemals machen. Wahrscheinlich würdest du auch keinen Podcast machen, wenn du nicht jetzt einfach darauf vertrauen würdest, dass es so okay ist, wie du es jetzt machst. Auch wenn du vielleicht in 3 Jahren denkst, oh, da habe ich das noch nicht gewusst. Aber einfach machen könnte ja gut werden.
Ja, ich habe bewusst mich auch nicht bis 100% ins Detail vorbereitet.
Ja.
Und ich habe hier schon einen Gesprächsleitfaden, aber mit der Option, den nicht perfekt durchzuziehen. Ich glaube, es ist eigentlich auch so eine schöne, uns alle Menschen verbindende Fähigkeit, dass wir alle nicht perfekt sind.
Mhm. Genau.
Ich komme zu meiner Schlussfrage schon. Ich könnte, glaube ich, noch ewig mit dir weiter quatschen, aber dann wird der Kuchen trocken. Und wie ich weiß, steht ja noch Party an im Laufe der Nacht.
Mhm.
Daran anlehnend zieht auch meine letzte Frage ab. Bald ist auch dein jüngstes Kind volljährig. Mhm. Dauert nicht mehr lange, die Uhr tickt. Und ab dem Zeitpunkt auf den Geburtstag genau, hast du natürlich keine Chance mehr, auf ihre Erziehung Einfluss zu nehmen. Dann ist vorbei. Dann ist sie volljährig und mündig und alles, was dazugehört. Also was willst du in diesem letzten Jahr, was dir noch bleibt, deiner Tochter mitgeben? Und vor allem, warum?
Vor gar nicht allzu langer Zeit hat meine Tochter was ganz Schönes zu mir gesagt und ist ganz emotional geworden. Und da ging es darum, dass sie für Klausuren gelernt hat und 1-2 Freundinnen von ihr wahnsinnig unter Stress waren und deswegen auch, sagen wir mal, wie körperliche Probleme bekommen haben. Und da hatte sie zu mir gesagt, dass sie so dankbar dafür ist und dass sie das so gut findet, dass ich eigentlich auf Zensuren nie so fokussiert war. Also sie ist eine sehr gute Schülerin, aber selbst wenn es mal nicht so war oder wäre, dann ich empfinde halt die einzelne Zensur tatsächlich als nicht so wichtig. Also man ist ja in der Schule vor allem, um ein paar geile Partys zu erleben natürlich, was übrigens wirklich wichtig ist, wirklich wichtig ist fürs Leben. Also ob ich jetzt in Chemie noch mal mehr gelernt hätte oder ob ich eine tolle Klassenfahrt miterlebt hätte oder eine eigenorganisierte Reise, da würde ich immer sagen, für mein Leben war die eigenorganisierte Reise nach dem Abi viel, viel wichtiger.
Ich habe immer gesagt, die Klassenstufe kann ich wiederholen, die Party nicht.
So ist es, genau. Und das habe ich, glaube ich, das habe ich ganz gut geschafft, meinen Kindern beiden zu vermitteln, dass sie lernen nur fürs Leben, für sich, für ihren Weg und Erfolg mehr ist als nur finanzieller oder nur beruflicher Erfolg, was ganz toll ist. Ich liebe das, wenn man erfolgreich in dem ist, was man macht, aber ein glückliches Leben ist mehr als ein erfolgreicher Job. Und genau, insofern habe ich das, glaube ich, schon ganz gut hinterlegt bei ihr, weil dieses Gespräch hat jetzt gerade stattgefunden, das hat mich total gefreut. Wir wollen beide noch nach Paris, das wollten wir eigentlich schon vor Corona und das machen wir auf jeden Fall noch bis zum nächsten Sommer. Ein paar Tage. Ich habe ja jetzt viel Zeit mit ihr alleine, also unsere Familie ist ja etwas geschrumpft, ne? Weil mein Sohn ist ausgezogen und überhaupt wohnen jetzt Frieda und ich hier zusammen. Und der Papa ist, wenn ich in Berlin bin, dann ist er bei ihr, aber wir kriegen das auch sehr gut hin, muss ich sagen. Und ich finde das ganz toll, dass sich etwas wandelt. Ja, also viele schöne Gespräche führen und Innigkeit bewahren, auch wenn man irgendwann nicht mehr zusammen wohnt. Das ist das, was ich jetzt, glaube ich, einfach so vollziehe oder mache oder anstrebe.
Marlene, ich danke dir sehr fürs Gespräch und fürs Zeitnehmen und vor allem für die Einladung hier an deinen Wohnzimmertisch. Und ich würde sagen, jetzt ist der Kuchen fällig, oder?
Jetzt ist der Kuchen fällig. Welches Stück nimmst du?
Ich nehme das mit, ich mache erst das, wo so Erdbeeren und so drauf sind fürs Gewissen und dann das Schokostück. Und du?
Ich lege gleich mit Schoko los.
Okay, mach euch. Ich danke dir vielmals.
Es war für mich auch was Besonderes, mal nicht die Fragerin zu sein, sondern die Antworten gibt. Und zwar eben nicht nur 4 Minuten, sondern ein bisschen länger.
Wie ich eingangs sagte, du bist man müsste dich öfter befragen. Ich glaube, das war nicht nur für mich eine Bereicherung, sondern ich glaube auch für alle, die zugehört haben. Danke dir.
Ich danke dir sehr für die tollen Worte.
Bis bald. Tschüss.